Deutschlandfunk, Andruck.
Die Europäische Union verliert an Zustimmung. Ihre Schwächen sind seit Jahren offenbar. Der Brexit hat zwar bisher keine weiteren Austritte nach sich gezogen, manche Staaten denken jedoch laut darüber nach. Dennoch ist die Europäische Gemeinschaft auch eine Erfolgsgeschichte. Und der Krieg gegen die Ukraine macht einmal mehr deutlich, dass die europäischen Staaten in internationalen Konflikten nur gemeinsam Gewicht haben. Dass die EU Reformen braucht, ist klar. Wie das endlich vorangehen könnte, damit befasst sich das Buch des Politikwissenschaftlers Jürgen Nayer. Er lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Europa im Unfrieden heißt das Buch. Unfrieden, das bezieht sich jedoch nicht auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, sondern auf die soziale und politische Lage innerhalb der EU. Eine Lage, die von Protest und sinkender Zustimmung zum europäischen Projekt geprägt ist, die dazu führen könnte, dass dieses Projekt scheitert. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Herr Nayer, Europa im Unfrieden, Sie schreiben zum Schluss, Europa stehe zwar am Abgrund, habe aber noch die Möglichkeiten in der Hand, ein Scheitern zu verhindern. Im Moment aber sieht es so aus, Zitat aus Ihrem Buch, die EU entwickelt Reaktionen auf Probleme, die diese eher vergrößern, als sie zu überwinden. Wie groß ist also Ihrer Ansicht nach die Gefahr eines Scheiterns?
Das ist natürlich eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber ich glaube, dass wir allen Grund haben, uns große Sorgen zu machen. Nicht unbedingt deswegen, weil wir jetzt genaue Aussagen machen könnten, wie nah die Europäische Union bereits an einem Scheitern ist. Aber was wir ziemlich genau sehen, ist die Art und Weise, wie sie sich entwickelt, grundsätzlich falsch ist. Es ist eine falsche Entwicklungsrichtung. Es weist in die falsche Richtung. Und das ist umso bedenklicher, als dieser Befund nichts fundamental Neues ist, sondern in Politik und Wissenschaft eigentlich schon seit 20 Jahren ausführlich hoch und runter diskutiert wird. Seit 20 Jahren gibt es jede Menge Krisendiagnosen. Seit 20 Jahren gibt es jede Menge von Vorschlägen, wie das Grundproblem der Europäischen Union in Angriff zu nehmen ist. Und das wirklich Bedenkliche ist, dass so wahnsinnig wenig an Reaktion auf diese ganzen Krisendiagnosen passiert.
Ja, Sie sprechen es an, die Probleme sind bekannt. Sie nennen als Ursachen eine zu hohe Machtkonzentration und mangelnde Responsivität. Das Machtzentrum reagiert also nicht mehr auf Kritik aus der Peripherie, sondern schottet sich ab. Wie groß das Machtzentrum in Brüssel ist, darüber könnte man ja jetzt auch streiten, weil die EU ja auch immer wieder auf die Regierungen der Mitgliedstaaten angewiesen ist. Aber ist wirklich die Machtkonzentration das Hauptproblem oder ist es nicht eher das, wie Sie ja schon sagen, lange festgestellte Defizit an Demokratie?
Ja, ich glaube, dass beide Fragen sehr eng miteinander zusammenhängen. Und um diesen Zusammenhang zu verstehen, muss man sich von der Idee trennen, es gäbe eine supranationale Ebene in Brüssel, die unabhängig von der mitgliedstaatlichen Ebene in den Hauptstädten ist. Das ist, wir nennen das in der Politikwissenschaft, ein Mehrebenen-Verhandlungssystem. Mhm. Und die beiden Ebenen müssen als aus Ängsten miteinander verflochten betrachtet werden. Was wir, wenn wir Europäische Union politikwissenschaftlich verstehen wollen, müssen wir es verstehen als eine tendenzielle Ablösung der Exekutiven aus dem demokratischen Raum in den Mitgliedstaaten und eine Neukonstituierung der politischen Ordnung auf einer Ebene oberhalb des Staates. Das ist, was wir heute in Brüssel sehen und das ist das große Problem der Europäischen Union. Wir haben keine Neuetablierung eines demokratischen Prozesses auf der supranationalen Ebene, sondern wir haben quasi eine Verschmelzung der Exekutiven auf der supranationalen Ebene. Und das ist demokratiepolitisch ein fundamentales Problem. Von außen sieht es oftmals so aus, als wäre die Europäische Union so unglaublich schwach. Die kann doch alles Mögliche gar nicht. Die kann sich doch gar nicht gegen die Mitgliedstaaten durchsetzen. Die Mitgliedstaaten sperren sich doch, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Man muss sich aber bei diesen Diagnosen von der Idee verabschieden, es gäbe eine Europäische Union unabhängig von den Mitgliedstaaten. Es sind die Mitgliedstaaten selber, genauer gesagt, es sind die Exekutiven der Mitgliedstaaten, die das selber machen. Das ist eigentlich, wenn wir genauer drauf sehen, was wir dann genau sehen. Und dann sieht die ganze Sache mit der Frage des Machtverhältnisses zwischen Mitgliedstaaten und Brüssel auf einmal ganz anders aus. Die fundamentale Frage ist gar nicht die, wie stark ist Brüssel gegenüber den Mitgliedstaaten. Die fundamentale Frage heute ist, wie stark ist die Exekutive gegenüber den Legislativen. Das ist die zentrale Frage.
Gehen wir mal in die Tiefen Ihres Buches. Sie haben ja interessante historische Beispiele rausgesucht, um eben die Schwachpunkte nochmal zu verdeutlichen, also die Schwachpunkte Macht, Konzentration und Abschottung. Und Sie arbeiten da Gemeinsamkeiten heraus und was man heute anders machen könnte. Jetzt überrascht aber erstmal die Wahl Ihrer Beispiele. Das Römische Reich, das Ancien Regime, die katholische Kirche vor der Reformation und der Völkerbund vor dem Zweiten Weltkrieg. Also alles Paradebeispiele des Scheiterns großer Strukturen, sehr drastische Beispiele. Warum haben Sie gerade die gewählt?
Ja, das ist in der Tat erklärungsbedürftig. Wir nennen das in der Politikwissenschaft ein Most Different Case Design. Man sucht möglichst unterschiedliche Fälle, die gleichzeitig alle Herrschaftsordnung darstellen und fragt danach, was haben diese Ordnung alle gemeinsam in ihrem Scheitern? Gibt es ein allgemeines Muster, was ich über unterschiedlichste Fälle hinweg beobachten kann? Und die methodologische Idee ist, wenn ich ein möglichst unterschiedliches Set an Fällen habe, gleichwohl aber immer wieder das gleiche Muster beobachte, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass ich ein generelles Muster habe, was auf alle möglichen anderen Fälle auch passt. Und deswegen dieser große Marsch durch 2000 Jahre oder 2500 Jahre europäische Geschichte. Das ist mit Absicht so extrem unterschiedlich gewählt, um genau diese methodologische Aussage machen zu können.
Und mit Absicht auch so drastisch und desaströs. Also einmal endet es im Zweiten Weltkrieg. Ich nehme an, das ist Absicht, aber was steckt dahinter?
Ich hätte es auch lieber weniger drastisch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ein bisschen Unwohlsein gehabt beim Schreiben des Buches, als ich festgestellt habe, um Gottes Willen, das sind ja lauter Katastrophenszenarien, die du hier zeichnest. Und nichts liegt mir ferner, als hier den Teufel an die Wand zu malen und Katastrophenszenarien zeichnen zu wollen. Ich mache seit über 20 Jahren europäische Integrationstheorie. Ich habe davon 10, 15 Jahre damit verbracht, normative Ideen für Europa zu entwickeln. Aber das Erschreckende ist, ich habe dieses Buch geschrieben im Kontext einer Vorlesung, die ich 5 Jahre lang geführt habe und immer neu an dem Argument geschliffen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin selber ein bisschen überrascht von dem Argument, was da im Laufe der Zeit entstanden ist.
Lassen Sie uns zu diesen Grundlagen Ihrer Beispiele bzw. der Modelle, die Sie auch vorstellen, kommen. Was ich als Parallele sehr stimmig finde, ist das pathologische Lernen. Also wie es dazu kommt, dass Herrschaftszentren nicht mehr auf Entwicklungen reagieren und umsteuern, sondern irgendwann Scheuklappen aufsetzen und einfach so weitermachen wie bisher, egal was um sie herum passiert oder was an sie herangetragen wird. Das kann man ja heute auch sogar bei großen Unternehmen beobachten. Und sie stellen Modelle vor, auf der einen Skala von konstruktivem Lernen bis eben hin zum pathologischen Lernen. Bezogen auf Macht verleitet das Modell aber ein bisschen dazu zu denken, dass jede Herrschaftsform konstruktiv starten würde und sich irgendwann verrennen würde. Aber Sie führen ja zum Beispiel auch den Absolutismus an. Der war ja nie auf Rückkopplung aus der Bevölkerung angelegt, sondern auf Alleinherrschaft. Also war dahingehend schon immer pathologisch, oder?
Ja, also ich meine, wenn wir es jetzt auf das Ancien Regime und den französischen Absolutismus beziehen, da ist die Problematik in dem Moment aufgetreten, als die Gedanken der Aufklärung, als die in der französischen bürgerlichen Gesellschaft sich angefangen haben, breit zu machen, immer expliziter artikuliert wurden und denen die alte Ideologie, die alte Rechtfertigung des Absolutismus historisch überholt war. Der Absolutismus hat in Frankreich seine historische Begründung mit der Überwindung der Religionskriege. Frankreich hat lange, lange Phase von Religionskriegen gehabt, dann mit dem Aufkommen der Idee von Souveränität, Jean Bonnet damals ganz entscheidend, das ist die Legitimität für den Absolutismus gewesen. Und der Absolutismus ist lange Zeit eine als legitim betrachtete Herrschaftsform in Frankreich gewesen. Das hat sich massiv verändert mit dem Aufkommen aufklärerischen Denkens und dem Bewusstsein, dass diese Phase der Notwendigkeit eines absoluten Herrschers überwunden ist. Der Religionskrieg ist nicht mehr so bedrohlich. Da ist eine neue Form von Herrscher. Und dann ist die mangelnde Responsivität auf einmal zu einem riesengroßen Problem geworden. Vorher war sie es nicht. Vorher war die mangelnde Responsivität wahrscheinlich sogar eher ein notwendiges Instrument zur Stabilisierung von Herrschaft in Frankreich.
Die EU, kommen wir nochmal darauf zurück, sie hat ein Demokratiedefizit, das ist völlig klar. Das heißt aber auch, wenn man ihrer Argumentation folgt, dass sie eigentlich nie in dem Routinemodus angekommen war, ist, den sie als Idealzustand beschreiben. Oder gab es den irgendwann?
Na, die Europäische Union ist gestartet als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war mal ein technokratisches Regime zur Verwaltung von Kohle und Stahl halt eben und ist dann daraus gewachsen. Das, was ursprünglich mal funktional völlig angemessen war und was auch demokratietechnisch durchaus rechtfertigbar war, eine eben technokratische Struktur zur Verunmöglichung des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich. Das hat sich im Laufe der Zeit als eine Zwangsjacke empfunden, in die der politische Souverän Europas heute eingesperrt ist. Europa ist gewachsen. Es hat unglaublich viel neue Kompetenzen bekommen. Die Erwartungen an Europa sind unheimlich gestiegen. Wir reden heute von, oder wir haben bis vor kurzem von Ever Closer Union gesprochen. Wir Politologinnen und Politologen waren weitgehend, sehr viele von uns waren fest davon überzeugt, das ist die Zukunft der Demokratie in Europa. Der demokratische Nationalstaat ist eigentlich historisch überholt. Er muss aufgehen in einer größeren Form von politischer Organisierte, die natürlich demokratisch sein muss. Ja, hier ist ein riesengroßes Problem der Frustration dessen, was eigentlich mit diesem wunderbaren, schönen europäischen Projekt passiert ist, wie es in den Händen der Exekutiven eigentlich degeneriert ist und das, was, wie eigentlich die notwendige Weiterentwicklung, wie die nicht stattgefunden hat.
Ja, Stichwort Verantwortung. Die Peripherie äußert den Protest. Sie erhöht die Lautstärke, wenn sie nicht gehört wird. Das schreiben Sie an einigen Stellen. Das klingt einerseits logisch, andererseits auch irgendwie so zwangsläufig oder alternativlos und damit auch irgendwie nach pathologischem Lernen. Denn sie zählen ja zu der Lautstärke auch die Wahlergebnisse für extreme Parteien. Und diese Zwangsläufigkeit, das lässt schon ein bisschen stutzen, die da durchklingt. Kann das nicht das Problem auch verharmlosen oder eben aus der Verantwortung entlassen?
Ja, also es gibt keine Zwangsläufigkeit in der Politik, genauso wenig wie es Glaskugeln gibt. Und das Buch von Nayer kann genauso wenig wie irgendein anderes Buch in die Zukunft schauen, in die Zukunft prognostizieren. Das können wir alles nicht machen. Was wir machen, ist, wir können mehr oder weniger plausible Szenarien entwickeln. Und ein Szenario ist bestimmt, dass das pathologische Lernen, also sozusagen die Weigerung des Lernens an der Gesellschaft, in dem gesellschaftlichen Widerstand, dass das weiter voranschreitet. Das ist ein mögliches Szenario. Das ist eigentlich völlig unplausibles Szenario, aber es ist nicht das einzige Szenario. Wir können genauso gut ein Szenario aufzeichnen, dass Politik fundamental lernt. Wir haben historische Lernprozesse in der Politik auch. Der New Deal in den USA war eine Reaktion auf eine fundamentale Krise des kapitalistischen Systems und sie wurde gut angegangen. Ähnliches ist heute auch möglich. Ich glaube, dass die Initiativen von Macron in diese Richtung weisen. Wirtschaftsregierung, sozialeres Europa, das geht alles, das kann man alles machen.
Also nehmen wir jetzt mal an, die EU ist noch zu retten. Die wirtschaftlichen Entwicklungen sind natürlich gerade nicht umzukehren. Auch eine Parallele zu Ihren historischen Beispielen. Wie könnte die EU jetzt konstruktiv aus der Krise lernen beziehungsweise ihre Systemkrise auflösen? Punkt 1, den Sie nennen, mehr Macht fürs Europäische Parlament. Da sind Sie sich natürlich Gott sei Dank mit Millionen Europäern einig. Wie kann das aussehen?
Ja, also ich meine, das ist in der Tat, glaube ich, der ganz zentrale Punkt. Und das ist auch wirklich ein ganz überraschender Befund. Wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern spricht, da sagen alle, ja klar, natürlich muss Europa parlamentarisiert werden. Ein stärkeres europäisches Parlament, selbstverständlich. Wenn man allerdings mit politischen Funktionären aus der Kommission oder auch aus dem Europäischen Parlament spricht, dann ist das Erste, was man als Antwort hört, ja, wie naiv ist das denn? Das werden die Mitgliedstaaten doch niemals akzeptieren. Und die nationalen Parlamente werden das doch auch niemals akzeptieren. Das ist aber, glaube ich, genau das, was notwendig ist. Wenn das Kernproblem die Kommunikationsintensität und die Verfügbarkeit von effektiven kommunikativen Kanälen zwischen Gesellschaft und politischen Systemen sind, dann gibt es nach wie vor nichts, was das besser kann als ein Parlament. Dafür braucht es Parlamentarier, die vor Ort sind und dann das, was sie in ihren Wahlkreisen mitbekommen, in den Diskurs im Parlament reintragen. Das ist möglich, das ist machbar.
Jürgen Nayer war das, Autor des Buches Europa im Unfrieden. Soziale Konflikte und politische Umwälzungen in der europäischen Geschichte und Gegenwart. Im Transkriptverlag erschienen 215 Seiten, 29 Euro.